Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
10 Jahre ist es her, dass der sogenannte Islamische Staat weite Teile von Irak und Syrien terrorisiert hat. Mehr als 10 Millionen Menschen mussten damals ihre Heimat verlassen. Die Städte Mosul und Raqqa wurden weitgehend zerstört. Dazu kamen unzählige Hinrichtungen, sexualisierte Gewalt und auch der wirtschaftliche Zusammenbruch beider Länder. Noch heute sind die Folgen des Terrors deutlich zu spüren. Unsere Reporterin Sira Thierry nimmt uns mit auf eine Reise durch verschiedene Orte im Norden Iraks. Zusammen mit ihrem Fahrer und Übersetzer, die beide dort aufgewachsen sind, trifft sie Menschen, die noch heute, 10 Jahre später, täglich daran arbeiten, die Gräueltaten des IS zu beseitigen.
Das Minenfeld.
Heute gehen wir in die Felder, überall dorthin, wo es richtig gefährlich ist. Wir wissen nicht, was uns erwartet und was vor uns liegt. Trotzdem kommen wir hierher.
Siham Fairuz setzt einen Fuß vor den anderen. Die klumpige weiße Erde zerbricht in kleine Steine unter ihren schweren Stiefeln. Mit der linken Hand hält sie ihr Tuch fest am Kopf. So stark weht der Wind in den kahlen Bergen. Um ihren rechten Arm ist ein Band gewickelt. B-negativ steht drauf, ihre Blutgruppe, in großen roten Buchstaben.
Wir sind nicht nur hier, um unser eigenes Leben zu schützen. Es geht um so viele Menschen. Wir geben ihnen die Möglichkeit, endlich wieder zu spielen, mit ihren Kindern hierher zu kommen oder einfach nur spazieren zu gehen, ohne Angst.
Auf dem Weg zum Treffpunkt machen sich Siham und ihre Kolleginnen einen Eindruck vom heutigen Terrain. Niemand darf links oder rechts einen Schritt daneben treten. Rote Flaggen weisen den Weg. Auf Metalldreiecken sind Totenköpfe gemalt. Denn die Erde um sie herum ist gefährlich. Eine falsche Bewegung, ein Moment der Unachtsamkeit kann hier tödlich enden. Teamleiter Ramatan Sali erklärt den heutigen Auftrag. Wir stehen auf einem ehemaligen Schlachtfeld in der autonomen Region Kurdistan im Norden Iraks. Im Boden unter uns sind unzählige Bomben, Minen und bisher nicht detonierte Sprengkörper vergraben. Siham und ihre Kolleginnen sollen das Gebiet räumen. Sie alle arbeiten für MAG, die Mine Advisory Group, eine internationale Organisation, die weltweit Minen entschärft.
205 Pieces. They found and they handed over to ECMA.
Wir haben schon 205 Sprengkörper gefunden. Die geben wir dann den Behörden weiter. Und trotzdem bleibt noch so viel Land übrig, das wir sichern müssen. Aber wir haben einfach nicht genug Leute, um das zu bewältigen.
Zusammen mit ihrer Kollegin Rahwa Ahmed entlädt Siham Gepäckstücke aus dem Kofferraum ihres Pickup-Trucks. Auch schwere Schutzwesten, Helme und Visiere sind dabei. Auf dem Boden kniend öffnet Rawa einen der Koffer, holt schwarze Metallröhren heraus. Sie steckt sie ineinander, sodass ein etwa 2 Meter breites Viereck entsteht. Mit diesem Gerät werden sie später erkennen, wo sie graben müssen und wo die Gefahr lauert, erklärt sie.
Wenn wir hier in den Feldern arbeiten, dann wissen wir genau, dass es die Bomben vom IS sind, die unter uns liegen. Wenn wir den Boden davon befreien, dann sind wir glücklich. Durch unsere Arbeit ist es hier sicherer. Nur so können wir die Seelen unschuldiger Kinder beschützen.
Rawa krempelt die Ärmel ihrer Jacke hoch. Die Uniform der 45-Jährigen ähnelt der des Militärs. Sandfarben und robust, perfekt für den Einsatz im meist heißen und trockenen Gebiet. Im Sommer wird es hier oft weit über 40 Grad. Vor einigen Jahren mussten Rawa und Siham noch lange Gewänder tragen und ihre Gesichter unter schwarzen Tüchern verstecken, sodass nur ihre Augen zu sehen waren. Jetzt sind die Kopftücher rosa, die Lippen der Frauen glänzen dank pinkem Lippenstift. Sie sind heute die ersten des rund 10-köpfigen Teams, die den Boden mit ihrem Metalldetektor inspizieren. Mit vorsichtigen Schritten verlassen sie das Camp. Der Hügel links daneben ist ihr Einsatzgebiet heute. Langsam schreitet Rawa voran, schwenkt den Detektor behutsam über das Gras. Und plötzlich ein neuer Fund. Auch hier ist die Erde kontaminiert. Teamleiter Ramatan eilt zur Hilfe. Metallplatten in seiner Weste schützen wichtige Organe im Falle einer unbeabsichtigten Explosion. Am Helm hängt ein breites Schutzvisier. Er kniet nieder, beginnt vorsichtig mit einer Schaufel zu graben. Nach nur wenigen Minuten ist der Sprengstoff gefunden. Er liegt gerade einmal 30 cm unter der Erde.
Ein 82 mm Mörser und mehrere Kugeln aus einem Handgewehr. Insgesamt haben wir heute 3 von diesen 82 mm Mörsern ausgegraben und einen 60 mm Mörser.
Ramatan legt die heutigen Funde behutsam nebeneinander ins Gras. Die kegelförmigen Mörser sind rostig und verklebt mit Erde. Das Team spannt ein Viereck aus weiß-rotem Absperrband um sie herum. Sie werden an die Behörden übergeben und dort entschärft. Normalerweise spielen auf den umliegenden Wiesen Kinder Fußball. Familien kommen am Wochenende zum Picknicken vorbei oder feiern Feste mit Freunden und Bekannten. Viele Menschen wissen nicht, wie gefährlich ihr Land auch heute noch ist. Denn wie Asche nach einem Vulkanausbruch haben wiederholte Konflikte in den letzten Jahrzehnten Explosivstoffe über große Teile des Landes verteilt. Es sind Überreste des Iran-Irak-Kriegs der 1980er Jahre, des Golfkriegs von 1991 und der von den Vereinigten Staaten geführten Invasion von 2003. Vor 10 Jahren dann kam der IS mit seinem beispiellosen Einsatz von Sprengfallen.
Mosul, wie es mal war.
Für Ravas Team geht's jetzt zurück zum Hauptquartier. Sie und ihre Kollegen wirken erschöpft nach einem langen Arbeitstag. Rava lehnt ihren Kopf an die kühle Autoscheibe. Sie sitzt auf der Rückbank. Draußen ziehen Wiesen und Dörfer vorbei, glitzernd in der goldenen Abendsonne.
Früher habe ich Basketball gespielt und Drachen fliegen lassen. Ich habe für den Verein meines Stadtteils in Mosul gespielt.
Mit einem Seufzen wird ihr Blick sanfter. Die Anspannung des Tages fällt von ihren Schultern.
Mosul ist eine wunderschöne Stadt. Wir nennen sie die Stadt der 2 Frühlinge, weil wir dort jedes Jahr 2-mal Frühling haben, zu Beginn und zum Ende des Jahres. Es herrschte eine so wunderschöne Atmosphäre dort. Die Menschen waren einfach. Sie sind morgens zur Arbeit gegangen, die Schulkinder in die Schule. Und alle waren so verständnisvoll und voller Liebe zueinander. Es gab keine Probleme. Niemals konnte ich mir vorstellen, irgendwo anders zu leben als dort.
Immer wieder kreuzen Schafe und Ziegen die Straße. Das Leben jenseits der Windschutzscheibe wirkt friedlich, fröhlich fast. Ein reges Treiben in den Ortschaften, rund um Moscheen und unzählige Kebabgrills. Nur die bunten Graffiti an den Wänden, die die Peschmerga bejubeln, die Streitkräfte in der kurdischen Autonomieregion, zeugen davon, dass das Leben hier keine Selbstverständlichkeit ist. Peschmerga, das heißt übersetzt so viel wie die, die dem Tod ins Auge sehen.
Als der IS kam, hat sich zu Hause alles verändert. Die Zerstörung, die vielen Toten, die Terroristen. Ich war voller Angst. Ich hatte Angst um meine Kinder, um meinen Mann. Es war schrecklich. So viele Menschen wurden erschossen. Explosionen auf den Straßen, in denen Menschen unterwegs waren. Aufgesprengte Türen überall. Die Gefahr lauerte hinter jeder Ecke. Mein Vater ist während dieser Zeit gestorben. Ich konnte nicht einmal zu seiner Beerdigung. Das werde ich niemals vergessen.
Siham reicht ihrer Kollegin ein Taschentuch. Kaum jemand hier im Auto kann wohl besser nachvollziehen, wie tief das Trauma auch ein Jahrzehnt später noch sitzt. Auch Siham ist in Mosul aufgewachsen. Sie war gerade einmal 15 Jahre alt, als der IS ihre Heimat eingenommen hat und ihre Kindheit auf einen Schlag vorbei war.
Islamic militants seized control of Mosul, Iraq's second largest city.
Am 10. Juni 2014 nimmt der sogenannte Islamische Staat Mosul ein. Ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Rauchschwaden ziehen über den Himmel, begleitet vom Donner der Explosion. Das Fernsehen zeigt Menschen, die durch die Straßen fliehen, ihre Gesichter verzerrt vor Schmerz und Entsetzen. Tausende Zivilisten und Kämpfer kommen während der Herrschaft des IS ums Leben. Die genaue Zahl ist bis heute nicht bekannt.
Ich erinnere mich noch genau, als wir es endlich geschafft haben zu entkommen. Auf der Straße waren überall zerstörte Autos. Überall lagen Tote. Ich habe meinen Kindern die Augen zugehalten, als wir daran vorbeigefahren sind, sodass sie sich das nicht ansehen müssen. Tote überall, zerstörte Autos und Häuser. Mein Zuhause war eine Geisterstadt.
Rawa und ihre 5 Kinder fliehen 1,5 Wochen nach der IS-Übernahme mit dem Auto ihres Onkels aus Mosul. Sowie weitere 100.000, die ihre Heimat verlassen, um dem neuen Terrorregime zu entkommen. Sie haben und ihre Familie haben es nicht rechtzeitig geschafft. Die damalige Schülerin lebt 3 Jahre unter der strengen Herrschaft der Terroristen. 3 Jahre verbarrikadiert in ihrem eigenen Zuhause, in der Hoffnung, den Gräueltaten des IS doch irgendwie zu entfliehen. Noch heute erinnert sie sich an den letzten Tag, den sie in Freiheit verbringen durfte.
Ich war in der Schule, als ISIS plötzlich bei uns im Klassenraum stand. Dort haben wir unsere Hijabs und die langen Gewänder nicht getragen, weil wir doch drinnen waren und alle noch so jung. Aber als sie das gesehen haben, nahmen sie eines der Mädchen mit, weil sie keine Socken trug. Ich weiß bis heute nicht, was mit ihr passiert ist. Sie ist nie wieder zurückgekehrt.
Wenige Tage später musste Siham auf Anordnung ihrer Eltern heiraten, um sie zu schützen. Da war sie 15 und ihr Mann fast doppelt so alt.
ISIS hat meine Jugend geraubt. Mein größter Traum war es, zu studieren. Aber die Terroristen haben jeden einzelnen meiner Tage zerstört.
Angekommen auf der Base in Duhok im Norden des Landes. Siham und Rawa sitzen auf den Treppenstufen ihrer Unterkunft, lassen den Blick schweifen. Die sanften Hügel der Zagros-Berge erstrecken sich vor ihnen rund um die Stadt. Es riecht nach Obstbäumen und üppigen Feldern. Siham holt ihr Smartphone aus der Tasche. Sie zeigt auf das Bild eines dunkelhaarigen Mannes. Der Mann, mit dem sie verheiratet wurde.
Tag für Tag gab es neue und immer strengere Regeln. Sie haben alles in unserem Land bedroht. Wenn du das nicht machst, töten wir dich. Und wir sind jetzt der Staat. Sie haben uns wahrlich in einen religiösen, in ihren islamischen Staat verwandeln wollen.
Siham schüttelt den Kopf. Das Display ihres Handys ist längst wieder dunkel.
An einem Tag ist mein Mann vor unser Haus gegangen, kurz nach dem Gebet. Sie haben alle Männer gezwungen, 5-mal am Tag in der Moschee zu beten. Dann habe ich draußen Schüsse gehört. Also bin ich rausgerannt und habe dort meinen toten Ehemann gefunden. Ich habe ihn in meinen Händen gehalten, während er gestorben ist. Ich habe so sehr geweint und viele Jahre nicht mehr aufgehört.
Siham steht auf, sie will sich ins Haus zurückziehen, sich ausruhen nach einem langen Tag. Dann zögert sie kurz.
Wir Mädchen in Mosul, wir mussten mit Dingen leben, die wir nie zuvor erlebt hatten. Wir mussten Sachen mitmachen, die wir niemals wollten. Wir wurden zu einem Leben gezwungen, das wir uns niemals auch nur hätten ausmalen können. Wir mussten uns dem Druck unterwerfen. Zum Glück sind wir da irgendwie wieder rausgekommen nach all der Zeit des Leidens. Wir haben gekämpft. Wir haben ISIS bekämpft. Es gab noch ein Leben nach dem totalen Zusammenbruch.
Das Dorf.
Wenn Siham, Rawa und ihre Kolleginnen mit der Arbeit fertig sind, können lang ausgestorbene Orte endlich wieder zum Leben erwachen. Gemeinsam mit meinem irakischen Übersetzer fahren wir weiter nach Tuliban, ein Dorf kurz vor Mosul. Heute spielen Jungs und Mädchen hier gemeinsam mit bunten Klicklackkugeln auf einem Weg neben der Straße. Die Häuser stehen ordentlich nebeneinander, abgetrennt durch intakte Mauern. Auf den Dachterrassen trocknen bunte, mit Pailletten bestückte Kleider in der warmen Luft. Dahinter beackern Bauern ihre Felder, Kühe grasen auf weiten, grünen Wiesen. Vor wenigen Jahren war hier alles zerstört und jeder Schritt eine Gefahr fürs Leben.
Unsere Kameraden haben uns angerufen, um uns zu warnen, dass ISIS auf dem Weg ist. Wir hatten den Befehl zum Rückzug. Es war offensichtlich, dass wir sie nicht besiegen würden.
Musik In Tuliban ist auch Muayyed Musen zu Hause. Als ISIS kam, kämpfte er im benachbarten Dorf mit seinen Nachbarn gegen die Terroristen. Vergeblich, denn der IS konnte immer weiter vordringen. Erst nach Tuliban und dann schließlich nach Mosul. Muayyed läuft die Schotterpiste vor seinem Haus entlang. Dann bleibt er stehen und zeigt auf die grünen Hügel auf der anderen Seite des Dorfs.
Sie kamen in Teams von 10 bis 15 Leuten in Militärfahrzeugen. Alle waren komplett schwarz gekleidet und trugen lange Bärte. Sie kamen direkt mit der gesamten Einheit. Und weil sie davon ausgegangen sind, dass wir uns ihnen hier stellen würden, um sie zu bekämpfen, haben sie auf jeden und alles geschossen, was sich hier im Dorf noch bewegt hat. Nachdem ich meine Familie in Sicherheit gebracht hatte, kam ich zurück, um meine Kühe zu holen. Dann haben sie auch auf mich geschossen. Ja, sie haben auf mich geschossen.
In sein Haus im Dorf konnte Muayyad erst nach ISIS wieder zurückkehren, nachdem Siham und ihre Kolleginnen die Bomben und Minen im Dorf zerstört hatten. Heute ist sein Zuhause umgeben von einer hohen Betonmauer. Es wirkt, als könnte Muayyad immer noch nicht begreifen, wie das damals alles passieren konnte. Ungläubig schüttelt er den Kopf, während er uns erzählt, wie der Alltag unter ISIS aussah.
Wenn ich ehrlich bin, waren wir das zu dem Zeitpunkt schon fast gewohnt, dass sie auf uns schießen, weißt du. Wir hatten einfach nur gehofft, dass sie uns nicht treffen würden. Es war fast schon normal für uns.
Muayyad trägt ein grau kariertes Hemd mit grüner Weste. Wie bei allen Männern zählt ein sogenannter Schabbak-Bart, ein üppiger, runder Schnauzer, seine obere Mundpartie. Du kannst mich töten, aber fass bloß nicht meinen Schabbak an, sagt er und lacht. Ihre Schnauzer sind den Männern in Tuliban heilig.
Als wir nach 3 Jahren endlich wieder zurück in unsere Heimat konnten, war das Gras hier richtig hochgewachsen, weil hier so lange keine Tiere oder Menschen gelebt haben.
Er zeigt mit seiner Hand auf Hüfthöhe. So hoch war das Gras, als er aus dem Camp für Vertriebene zurückkam. Muayyad ist Peschmerga-Kämpfer. Als die IS-Milizen im Jahr 2014 große Teile des Landes erobern und bis an die Tore von Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan, vorrücken, sind sie die ersten Verteidiger, um die Frontlinie zu stabilisieren. Muayyad war einer von ihnen. Sie helfen bei der Evakuierung hunderttausender Zivilisten und kooperieren eng mit der irakischen Zentralregierung und internationalen Streitkräften, um koordinierte Angriffe gegen den IS durchzuführen und gefallene Städte wieder zurückzuerobern.
Zuerst durften wir nicht in unsere Häuser zurück, weil sie komplett vermint waren. Überall lagen Sprengfallen. Sie hatten eine Linie voller Sprengsätze zwischen hier und dem nächsten Dorf gelegt. Mein Haus hier war mit 5 Sprengsätzen vermint. Bei meinem Bruder gab es sogar eine Explosion. Wir konnten das genau sehen. Überall an den Decken und Wänden klebten Körperteile, die Überreste der ISIS-Kämpfer.
Muayyad führt uns durch die Auffahrt in seine Garage. 5 Jahre hat es gedauert, um den kleinen, 3000-köpfigen Ort von den Minen zu befreien. Als eines der letzten Dörfer vor der Stadt Mosul waren sie besonders von den Gräueltaten des IS betroffen. Alles haben die Milizen hier vernichtet. Er zeigt auf die Wand neben ihm.
Diese Seite hier war komplett zerstört. Sie haben die Garage als Durchgang genutzt, um zwischen hier und den anderen Häusern hin und her zu laufen. Sie haben einen Sprengsatz hier mit dem Gaszylinder verbunden. Genauso einer wie dieser hier. Denn was machen die Leute, wenn sie in ihre Häuser zurückkehren? Genau, sie brauchen Gas, um zu kochen und so. Wenn du also auf die improvisierte Mine trittst, wenn du sie berührst, verbindet sich das alles und explodiert.
Seine kleine Enkeltochter kommt zu uns, klammert sich um Muayyads Bein. Viele Menschen hier in Tuliban haben ihre Heimat schon mehrfach verlassen müssen, erzählt er. Bevor ISIS kam, war es wegen des Kurdistan-Irak-Krieges. Immer wieder im letzten Jahrhundert kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den kurdischen Streitkräften und der irakischen Zentralregierung mit etlichen Toten.
Natürlich sind wir jetzt also wieder hier. Wo sollen wir auch sonst hingehen? Wir haben alles wieder aufgebaut und wohnen hier. Wir haben keinen anderen Ort, an den wir gehen können.
Doch nicht nur Häuser und Straßen hat ISIS mit Bomben und Minen kontaminiert, sagt Muayyad. Auch Schulen und Spielplätze waren voller Sprengkörper, als die Bewohner hierhin zurückkehrten. Einige sind in Explosionen gestorben. Im Innenhof der Schule, zu der uns Mayed mitnimmt, spielen heute Kinder in der Mittagspause Volleyball. 3 Jahre hat es nach der Befreiung des Dorfes gedauert, bis sie hier wieder lernen durften und anfangen konnten, ein halbwegs normales Leben zu führen, erzählt er. Auch seine Enkelkinder gehen hier zur Schule.
Das Camp.
Das Camp Hasan Sham U2, etwa 30 Autominuten entfernt von der kurdischen Hauptstadt Erbil. Trotz Genehmigung und all der Dokumente, die wir vorbereitet haben, müssen wir stundenlang warten und verhandeln, bis wir für Interviews hineinfahren dürfen. Am Eingang der sandigen Zeltstadt stehen Soldaten mit Kalaschnikows. Streng kontrollieren sie jeden, der hier rein oder raus will. Die Bewohner dürfen das Camp in der Regel nicht verlassen. Als die Soldaten hören, dass ich Deutsche bin, werden sie sanfter. Fast alle Kurden haben Familie in Deutschland, sagt einer der Soldaten in gebrochenem Deutsch durch die Autoscheibe. Mein Bruder wohnt in Herne. Als ich fragend auf sein Gewehr schaue, zeigt er auf eine Gruppe von Männern in langen Gewändern, die am Straßenrand im Camp vor uns stehen. ISIS, sagt er. Über 1 Million Menschen wohnen im Irak in Camps wie diesen. Einige, weil sie kein Zuhause mehr haben und nicht wissen, wohin. Doch viele hier dürfen auch nicht gehen, weil sie früher für den IS gearbeitet haben und im Gefängnis waren, bevor sie hierher kamen. Einige von ihnen haben sich freiwillig an den Gräueltaten beteiligt, weil sie an die Ideologie des IS glauben. Andere wurden zum Mitmachen gezwungen, erklärt der Soldat am Eingang. Opfer und Täter wohnen so zusammen an einem Ort, als Nachbarn, Zelt an Zelt. Ein Auffanglager für alle, die kein Zuhause mehr haben oder nicht mehr in ihre ehemaligen Gemeinschaften integriert werden können. Früher haben internationale Organisationen die Camps geleitet. Heute ist es die Autonomieregion Kurdistans. Um uns herum bildet sich schnell eine große Traube von Männern. Sie wollen reden, aber nicht erkannt werden. Keine offiziellen Interviews. Die Situation ist angespannt. Die Nerven nach Jahren im Camp liegen blank.
Er hat gesagt, dass das Leben hier immer schwerer geworden ist,
sagt mein Übersetzer.
Vorher gab es hier Organisationen, die Hilfsgüter verteilt haben. Sie haben Essen gegeben und alles Mögliche, was man zum Leben halt braucht. Jetzt bekommen sie nur noch einen Korb im Monat. Das ist nicht genug für sie. Familienmitglieder außerhalb des Camps bringen deshalb Essen vorbei.
Gleichzeitig haben viele hier Angst davor, in ihre Dörfer zurückzukehren, wo sie befürchten, aus Rache von ihren Nachbarn getötet zu werden. Den Tätern und Mitläufern von ISIS könnte auch eine neue Gefängnisstrafe drohen, wenn die irakische Regierung wie geplant die Verantwortung für einen Teil der Menschen in den Camps von Kurdistan übernimmt.
Ja klar, gibt es ISIS hier. Wir sagen ja nicht, dass wir ISIS nicht unterstützt haben. Wir haben es verdient, bestraft zu werden. So sagt es das Gesetz nun mal. Und wir respektieren das Gesetz.
Viele hier, die ihre Strafen abgesessen haben, bereuen ihre Taten, erzählen sie uns. Sie würden gerne ein neues Leben anfangen. Es gibt aber auch die anderen. Hinter uns stehen die Männer, die uns schon am Eingang beobachtet haben. Sie tragen jetzt große Sonnenbrillen. Direkt daneben sitzt eine Gruppe von Frauen auf dem sandigen Boden, ihre Rücken gegen die Wand eines weißen Zeltes gelehnt. Sie tragen schwarze Burkas, die alles bis auf ihre Augen verschleiern. Reden wollen sie nicht. In den Camps gibt es immer wieder Vergewaltigungen, erzählt mein Fahrer. Er hat früher selbst dort gearbeitet und Familien im Alltag unterstützt. Noch immer habe er Albträume aus der Zeit, die er dort verbracht hat, sagt er. Selbst Jahre nachdem ISIS besiegt war, folgten auch Frauen und sogar Kinder treu dem Glauben der Terroristen. Immer wieder streckten sie beim Spielen ihre Zeigefinger in die Luft, das Symbol des IS. Heute ist ISIS in der Region zwar weitgehend bekämpft, doch die Ideologie lebt weiter, zum Beispiel in Camps wie diesem. Einige Kinder kommen Hand in Hand und mit großen UNICEF-Rucksäcken aus dem Unterricht. Jungs kicken mit einer leeren Colaflasche herum. Die meisten von ihnen sind so jung, dass sie ein Leben außerhalb des Hasan Sham U2 wohl nicht kennen. Sie wurden hier geboren. Viele sind nicht einmal registriert. Sie haben keinen Personalausweis oder offizielle Dokumente, erzählt einer der Männer im Camp. Hunderte, gar tausende Kinder komplett unter dem Radar. Was mit ihnen geschieht, scheint egal zu sein. Diesen Sommer sollen alle Camps im Irak geschlossen werden, sagen die Männer. Sie seien keine langfristige Lösung, so die Regierung. Unklar ist, was dann mit den Menschen hier passiert. Mein Übersetzer:
Wir wollen hier nicht weg. Wir wissen, dass da draußen nichts Gutes auf uns wartet. Wir werden hier bleiben und auf dem Boden schlafen, Gras essen, egal was. Hauptsache nicht zurück in unsere Dörfer. Dort sind wir nicht sicher. Wir sind gute Bürger. Wir bitten unseren Staat um Vergebung.
Wunden heilen.
Ein neuer Arbeitstag für die Minenräumerin Siham und Rawa. Mehrere Wochen und Monate arbeiten sie im gleichen Gebiet, bevor sie weiterziehen und das nächste mit Bomben und Minen kontaminierte Dorf räumen. Siham und Rawas Team sitzen am Morgen zusammen im Camp unter einer Zeltplane. Vor ihnen stehen dampfende Linsensuppen und Chai. Siham reißt ein Stück von ihrem Fladenbrot, tunkt es in die gelbe Suppe.
Damals hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals wieder aufstehen würde. Ich war ein Kind und gleichzeitig eine junge Frau, die mit 15 zur Witwe wurde. Ich kann nicht beschreiben, wie sich das angefühlt hat. Ich habe mir gesagt, dass ich mein Leben irgendwie wieder aufbauen muss. Aber das war ein echt langer Prozess. Es war so schwer und niemand hat mir geholfen.
Nach der Befreiung Mossuls kamen viele internationale Organisationen ins Land, erzählt Siham. Sie selbst geht damals zurück in die Schule, bevor sie ein paar Jahre später den Job als Minenräumerin bekommt. Heute unterstützt sie die ganze Familie mit ihrem Einkommen. Als Frau ist das im Land noch immer ungewöhnlich.
Ich nehme den Metalldetektor in meine Hand und arbeite mit Entschlossenheit und Ausdauer. Frauen sind richtig gut in diesem Beruf. Ich liebe meine Arbeit und ich liebe, was ich dadurch für andere Menschen bewirke.
Siham blickt auf die endlose Berglandschaft vor sich. Allein dieses Gebiet von Minen und anderen Sprengkörpern zu befreien, wird mehrere Monate dauern. Das ganze Land aufzuräumen ist eine Aufgabe für mehrere Generationen. 2850 Quadratkilometer explosiv belastetes Land wurde von den Vereinten Nationen im Irak erfasst. Das tatsächliche Ausmaß dürfte wohl weitaus höher liegen. Mehr als 10.000 Menschen sind im Irak aufgrund der verborgenen Sprengsätze in den letzten zwei Jahrzehnten ums Leben gekommen. Rund 24.000 wurden verletzt. Wie lange es dauern wird, ihre Heimat auch mental und emotional von den Gräueltaten des IS zu befreien, wissen weder Siham noch Rawa. Doch mit jeder Bombe, jeder noch so kleinen Patronenschale, die sie aus der Erde graben, kommen sie ihrem Ziel ein kleines bisschen näher.
Ich will alle Sprengsätze räumen, die die Menschen hier töten oder verletzen könnten. Wir helfen hier so vielen. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich möchte, dass niemand jemals das sehen muss, was ISIS mir angetan hat oder was sie hier zurückgelassen haben.
Ist eine Form, einen Schlussstrich zu ziehen unter die grauenvolle Vergangenheit unter dem sogenannten Islamischen Staat. Eine Arbeit, die wohl noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird und die unsere Reporterin Sira Thiri für uns dokumentiert hat. In der nächsten Reportagefolge geht es hier dann um den ersten Satellitenstaat in Deutschland. Von der Nordsee ins All heißt es dann. Also, bis dahin, ich bin Katja Wiegalke. Tschüss und macht's gut.